Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Umbau Stories, dem Podcast für alle Bauherrinnen und die, die es noch werden möchten.
Hallo Steffi und herzlich willkommen zu unserer allerersten Community-Folge. Ich freue mich total auf diese Podcast-Folge. Wie ist es bei dir?
Ja, ich freue mich riesig. Vor allen Dingen haben wir ja richtig coole Fragen reinbekommen.
Wir nehmen auch diese Folge nochmal aus dem Auto heraus auf. Also falls es zwischendurch mal hupt oder irgendwie komische Geräusche sind, nehmt es uns bitte nicht übel. Aber
liegt eigentlich an meinem Fahrstil.
Nein, dein Fahrstil ist super. Aber eigentlich hört man, also wir haben gerade mehrere Tests gemacht und man hört es eigentlich sehr, sehr gut. Deswegen blendet das die ganzen umliegenden Geräusche schon sehr gut aus. Eine Frage, die häufig gestellt wurde, war, wie startet man denn bei einer Sanierung? Wie geht man bei der Planung vor? Wie findet man die richtigen Gewerke? Und da gehen wir jetzt gar nicht so ausführlich drauf ein, denn wir haben da in Folge 3, 4 und 6 schon sehr lange darüber gequatscht und wirklich auch all unser Wissen geteilt, damit man da immer wieder drauf zugreifen kann. Also wenn euch das interessiert, klickt da gerne mal rein. Und hört euch das gerne an. Und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns gerne nochmal individuell oder schreibt auch gerne einen Kommentar, denn wir kriegen gerade noch nicht so viele Kommentare hier. Wir lesen also wirklich jeden. Also wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns vielleicht das ein oder andere liebe Wort oder auch die Frage da lasst. Ihr dürft auch gerne diesen Podcast bewerten. Da gibt es auch noch nicht so viele Bewertungen. Das freut uns auch immer, oder?
Auf jeden Fall. Wir brauchen euch, weil nur wenn wir wissen, was ihr auch hören möchtet, dann macht es für uns auch viel mehr Spaß und es macht uns auch leichter, das rauszusuchen und euch auch das zu geben, was ihr haben möchtet.
Genau.
Also nutzt die Kommentare auf jeden Fall.
So, Dede, jetzt machen wir mal mit der ersten richtigen Frage weiter, die wir auch beantworten möchten oder können, weil wir noch nicht drüber gequatscht haben. Wenn man jetzt einen Umbau plant, wie findet man denn die richtigen Marken und Produkte, die man dann am Ende auch einsetzt? Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr immer das Billigste genommen? Nein.
Also ich sag mal so, natürlich, wenn man die Handwerkerauswahl getroffen hat, haben die Handwerker ja oft schon ein bisschen die Vorschläge dafür, welche Marken sie am liebsten verbauen, auch oft wegen der Gewährleistung, was aber nicht immer dazu führt, dass es entweder Preis-Leistung für mich wiedergespiegelt hat oder aber auch das Design mir nicht gefallen hatte. Es gibt schon die, ich würde mal sagen, Nadine, oder die klassischen Handwerker, die so seit immer das gleiche Standardprogramm eben verkaufen. Gut, ich kann es aus der Handwerkersicht verstehen. Die haben dann meistens eben gute Erfahrungen eben in der Qualität oder auch vielleicht mit Ersatzteilen, wenn sie die benötigt haben. Aber faktisch ist, wenn man natürlich in der Pinterest-Welt sich umschaut oder ein bisschen Ideen sammelt, dann entwickelt sich das Design ja wahnsinnig weiter. Und ich würde sagen, ich habe ganz oft einfach geschaut, was mir gefällt, Preise verglichen, und dann meinem Handwerker vorgeschlagen, dass ich diese Marke schön finden würde, rein optisch. Und er war dann im Lead und musste sagen, ja, okay, wenn ich dir das einbaue, kann ich auch dafür die Gewährleistung übernehmen oder ich würde dir eher abraten.
Mhm. Also das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, sich selber Gedanken zu machen und selber zu gucken, was gefällt mir und was gefällt mir auch noch für die nächsten 20 Jahre. Weil ich sage mal, eine Fliese oder auch einen Bodenbelag, den reißt man ja nicht nach 5 Jahren wieder raus, weil er einem nicht mehr gefällt. Und wenn man am Anfang natürlich so ein bisschen überfordert ist von allem und auch merkt, boah, es sind gerade so viele Entscheidungen zu treffen, ich weiß gar nicht, worauf ich achten soll, dann wirklich mal Social Media und Pinterest nutzen und sich davon versuchen, nicht zu überrollen zu lassen. Weil ich bin auch gerade in der Pinterest-Phase und Pinterest ist ein Fluch und ein Segen. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist auf der einen Seite super geil. Und denkst du, oh mein Gott, ja, so und so. Und denkst du so, ja, okay, jetzt habe ich 45 verschiedene Ideen fürs Badezimmer.
Ja.
Und jetzt, dann ist alles schön. Und mittlerweile sind auch super viele KI-Bilder natürlich bei Pinterest unterwegs, was das Ganze nicht leichter macht. Weil diese KI, die plant natürlich perfekt. Perfektion. Das kann man meistens wahrscheinlich nicht bezahlen, beziehungsweise ist es auch nicht immer alles umsetzbar, muss man auch ehrlich sagen. Aber trotzdem würde ich wirklich Instagram auf jeden Fall nutzen, weil da zeigen die Leute ihr echtes Zuhause, ihre echten Badezimmer, ihre echten Küchen. Und einfach zu gucken, okay, was finde ich denn da am schönsten? Und ganz oft speichert man sicher auch Bilder und Videos ab. Und ich arbeite immer gerne mit Listen, dass ich zum Beispiel für jeden Raum eine eigene Liste anlege, zum Beispiel Badezimmer oder Küche, und mir dann da alles abspeichere, was mir so unter die Finger kommt, bei Instagram und auch bei Pinterest. Und wenn ich dann sehe, das ergibt ein Muster, ja, weil die Küche zum Beispiel beige ist, dann merke ich, okay, wahrscheinlich gefällt mir relativ oft eine beigefarbene Küche. Und dann gehe ich vielleicht dann dieses Risiko ein, zu sagen, okay, beige ist jetzt auch keine mega ausgefallene Farbe. Bei Grün wäre es zum Beispiel wieder ein bisschen anders. Gerade mega viele trendige Küchen, die sind so Tannengrün oder auch Olivgrün. Das sieht überragend aus. Aber mag man das noch in 10 Jahren? Und deswegen würde ich auch immer so vorgehen, was gefällt mir?
Ja.
Das ist aber auch
basic,
lange
oder?
Zeitlos.
Mhm.
Ja. Und im Idealfall passt es dann auch noch ins Budget. Und so recherchieren wir auch immer selbst viel. Ich meine, wir arbeiten auch viel mit Marken im Social-Media-Bereich zusammen, aufgrund der Creator-Tätigkeit natürlich. Da kommen immer viele coole Vorschläge, aber da sagen wir auch viel ab, wenn es uns einfach optisch nicht gefällt. Ich würde niemals was verbauen, nur weil wir damit eine Kooperation zum Beispiel eingehen, weil ja. Am Ende ist das unser Zuhause und damit stehen wir natürlich auch auf Social-Media mit unserem Gesicht. Das ist so, und dann verbaust du was. Ich gehe immer danach, würde ich es meinen Freunden auch empfehlen. Also wenn ich jetzt eine Anfrage habe von irgendwas und ich denke mir so, boah, nee, das will ich gar nicht verbauen und ich würde es auch nicht meinen Freunden empfehlen, dann würde ich es auf gar keinen Fall auf Social Media empfehlen.
Ja.
So, und da einfach auch so ein bisschen gucken, okay, was gefällt mir, was passt ins Budget, und dann hat man da eigentlich, glaube ich, schon eine recht gute Vorauswahl. Und dann guckt man, okay, kann mein Betrieb, den ich ausgewählt habe, das einbauen? Ich sag mal so, wenn das jetzt keine krasse Besonderheit ist, ich sag mal bei Fußbodenheizungen oder auch bei Armaturen, das kann ja meistens jeder Betrieb, wenn das nichts Specialmäßiges ist.
Also ich glaube, wie gesagt, die größte Herausforderung, also könnte ich mir einfach, oder bin mir ziemlich sicher, ist da immer, wie oft wurde das schon verbaut und ist es halt ein Markenprodukt, was Sie kennen? Weil, sind wir ehrlich, es gibt ja auch total viele, ich sag jetzt mal, auch Baumarkt Artikel, die glaube ich gut, also die, ne, das will ja immer ein Handwerker oft nicht nehmen, aber die sind x-mal gebaut und verkauft worden und das funktioniert auch gut. Also am Ende muss es einfach gefallen und der Handwerksbetrieb muss es eben irgendwie einbauen können.
Ja.
Und zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, auch mit, du würdest nur das empfehlen, was nachhaltig dann sich auch sinnhaft war. Zum Beispiel unsere Duschrinne, die wir gekauft haben. Ja?
Unsere war eine Katastrophe.
Ja, die hat mir jeder empfohlen. Jeder hat gesagt, das ist so toll. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals 100% gefragt, ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, also vielleicht, weil ich auch ein bisschen technisch hinter die Dinge blicke oder mir die Reinigung dann auch vorgestellt habe, dass er so ein ganz kleines Loch in der Mitte und es ist so diese typische Ablaufdusche, die so...
Die gleiche?
Du hast es in der Mitte und ich habe hinten in der Mitte so eine lange Fliese, die dann da eingepasst ist und wie so eine lange Rinne und dann mit so einer Fliese abgedeckt wurde. Also erstens ist da super viel so Silikongedöns außenrum, das jetzt schon total gammelt, weil es ja nie richtig abtrocknet. Also ich trockne ja nicht jeder meiner Fliesen komplett trocken. Ich kann es abziehen, aber nee, mache ich nicht. Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, also kann ich nicht einen klassischen Duschabfluss haben, der einfach vielleicht nicht das geilste Design, tatsächlich nicht das geilste Design ist, aber wenigstens zu reinigen geht. Und jetzt ärgere ich mich bei jedem Duschen, trotz unserer Duschnetze, die wir da haben, dass es einfach nicht wirklich funktioniert. Funktioniert nicht, egal. Also lange Rede, kurz.
Ja, das Ding ist halt bei uns, wir haben ja auch eine andere Dusche. Also das Thema Duschrinne scheint ein großes Thema zu sein. Wir können auch eine Folge zu Baufails machen. Ich glaube, das wäre auch spannend.
Ja.
Apropos, ne, das ist ja ein Baufail. Ja, wir haben nämlich auch eine Duschrinne und die ist einfach nur scheiße. Ich sage dir, wie es ist.
Ja.
Die wurde auch angepasst. Optisch, schön. Bin ich bei dir. Optisch ist halt auch immer ganz wichtig, finde ich persönlich, wenn du jeden Tag drauf guckst. Und ich wollte halt nicht so ein typisches Edelstahl-Ding da reingebaut haben, sondern was Schönes. Naja, dann wurde das da reingebaut und jetzt ist halt das Ding, ist dieses angebliche Sieb, was da drin ist. Du musst dir vorstellen, es hat 4-5 so kleine Zacken unten. Und siehst so, das fängt alle Haare
auf. Das fängt gar nichts auf.
So, und dann haben wir ein paar Mal geduscht, dann habe ich so geguckt, da hängt ungefähr 3 Haare dran. Und dachte ich mir, wenn ich mir die Haare kämme, dann liegen da mehr Haare auf dem Boden als an diesem Duschsieb nach 2 Wochen.
Ja.
Dann dachte ich mir, okay, das kann nicht gut sein, weil das ganze Zeug landet ja im Abfluss. Und
natürlich.
In der Fliese drin ist und das geht einmal durchs ganze Haus, dann verstopft das.
Ja,
und genau jetzt haben wir natürlich so ein hässliches Klebesieb da oben drauf, weil wir bisher kein passendes Sieb gefunden haben, was genau in diese Duschrinne passt.
Ja.
Und ich weiß, dass viele auf Social Media das gleiche Problem haben. Deswegen, wenn ihr irgendwo seht, wo Leute sich über Dinge beschweren und sagen, das ist das beschissenste Produkt, was man einbauen kann, und ihr wollt das, würde ich den Leuten wahrscheinlich vertrauen, weil sie haben es vielleicht schon getestet.
Definitiv. Also das ist so, das sind so Dinge, und da muss man, glaube ich, einfach auch in einem Laden, wenn man geht ja normalerweise auch zu großen Badezimmernausstellungen, wenn wir jetzt beim Bad sind, also die Menschen, die da arbeiten, immer gucken, glaube ich denen das, was die da sagen. Also sind die, leider nicht alle Verkäufer sind ja ehrlich, ne? Die sind nicht gut, die sind einfach auch nicht entweder gut ausgebildet oder die müssen das so anpreisen oder sollen das so anpreisen. Also ihr müsst da wirklich einen finden, wo ihr das Gefühl habt, okay, die macht es mit Herz und Seele, die will was Gutes für mich. Und wenn auch die sagt, nee, verzichten Sie lieber mal darauf, dann hat es schon seine Gründe.
Ja.
So.
Und lieber nochmal 1-2 Recherchen mehr investieren an Zeit. Und was ich auch ganz gerne mache, wenn es das Produkt oder die Marke bei Amazon gibt, gucke ich immer ganz gerne, gibt es das da? Und wenn ja, wie sind die Bewertungen der einzelnen Artikel? Weil nirgendwo kriegst du schonungslosere Produktreviews als bei Amazon.
Ja.
gerne mit Bildern und Videos und die Leute nehmen sich da richtig Zeit. Und wenn du siehst, da sind ganz viele 5-Sterne-Bewertungen, okay, aber auch einige 1-Sterne-Bewertungen und 2 Sterne, das sind immer die, die ich lese, weil dann überlege ich, kann ich damit arbeiten mit diesem Feedback, was die Leute bemängeln, finde ich das okay oder stört es mich auf lange Sicht auch? Ja. Wobei ich auch sagen muss, damals auch die letzten Jahre viel gelernt, viele Dinge, die ich jetzt im ersten Haus verbaut habe, bei uns würde ich jetzt nicht normal verbauen.
Ja,
so, das kommt dann zum Thema Baufeld, das kommt dann nochmal.
Aber ich glaube, so der wichtigste Tipp auch mit dem Design ist auf jeden Fall basic Farben wählen, lieber was ruhigeres nehmen, auch wenn gerade richtig krasse Muster drin sind, also bei Fliesen und so weiter, weil die bleiben halt. Aber man kann mit Design ja auch ganz viel danach noch machen. Also lieber mit wandelbaren Objekten dann den Style herstellen und die Basissachen ruhig und normal machen und kein Tannengrün.
Also ja, je nachdem, wenn halt Grün deine mega Lieblingsfarbe ist und du weißt, ey, du hast alles in Grün die letzten Jahre.
Seit 20 Jahren meinst du?
So, dann ist das auch wieder vielleicht eine gute Idee. Aber ja, ich wäre auch bei den Farben und muss dann ein bisschen zurückhalten. Wir haben ja bei uns im Badezimmer auch einen Trend umgesetzt mit diesen Holzfliesen. Mhm. Und dafür wird Tobi wahrscheinlich jetzt gleich sagen, oh nein, sie hat es gesagt. Aber irgendwie, jetzt so nach 3-4 Jahren, denke ich mir, oh, vielleicht jetzt bald mal Zeit für was Neues. Und das können wir aber jetzt nicht machen. Geht halt nicht. Jetzt habe ich halt diese Holz, die sieht immer noch schön aus. So ist es nicht. Die
sieht man sieht aus. Sich halt satt.
Man hat sieht ja sich irgendwann
man
satt.
Hatte ja auch so die Holzpanel-Ära, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Ne? Das war auf Insta überall diese Holzpaneele.
Die haben wir und auch.
Ich habe noch, du wurde in
im Büro?
Im Büro. Mhm.
Ja. Ich wollte sie letztens abreißen und Tobi meinte, nein, das ist sein Büro. Er möchte hier bitte jetzt keine Baustelle.
Oh, er möchte keine Baustelle. Verstehe also ich habe 2 dieser Paneele in der Garage. Falls jemand welche sucht im Raum Stuttgart, gerne. Ich kann sie abgeben. Ich habe sie nie verbaut. Ich habe sie gekauft und dann habe ich ewig überlegt, wo kommen sie hin und dann habe ich es nicht verbaut. Und konnte sie auch leider nicht mehr zurückgeben.
Ich meine, es ist ja auch immer so ein Trend. Man ist ja auch, nicht jeder konsumiert ja auch so viel auf Social Media wie jetzt vielleicht wir. Und vielleicht haben das manche noch gar nicht so oft gesehen und der ist ja voll geil, hätte ich gerne. Kann ich auch verstehen. Also vielleicht sehe ich auch irgendwas, das gefällt mir jetzt halt voll gut für die nächsten Bäder und dann sage ich in 2-3 Jahren,
wahrscheinlich.
Das gehört halt einfach dazu. Also deswegen sagt man, glaube ich, du renovierst 10, 20 Jahre und dann fängst du von vorne an.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Also wichtiger Punkt auch noch hier als Abschluss vielleicht. Wenn ihr euch für ein Design entschieden habt, dann schaut, dass es ein bisschen stimmig durch die Wohnung oder durchs Haus geht. Denn das finde ich zum Beispiel grauenhaft, wenn du im Wohnzimmer was ganz anderes hast und als im Bad, also dass der Stil überhaupt nicht zusammenpasst. Mhm. Weil irgendwie ist die Wohnung ja auch wie ein gesamtes Kleid. Und ja, wenn man dann irgendwie in jedem Raum neue Experience hat, dann funktioniert
das auch nicht. Aber das dachte ich auch viele Jahre lang. So haben wir ja auch unser Haus eingerichtet. Aber jetzt denke ich ja mittlerweile fast schon wieder, es wäre schon cool, wenn man irgendwie so ein paar unterschiedliche Welten hätte.
Ja, Welten, aber im abgeschlossenen Bereich.
Ja, ich sag mal, die Böden zum Beispiel würde ich immer gleich wählen. Ich würde jetzt nicht den einen Boden helle Eiche nehmen, beim nächsten Mal dann grau und dann dunkelbraun, weil die Übergänge natürlich dann auch schwierig sind, die irgendwie schön zu gestalten. Da würde ich dann wirklich gucken, dass es einheitlich ist. Ich glaube, Böden mit Wandfarben kann man viel experimentieren.
Genau, die kann man ja auch wieder
umstreichen.
Genau, so ist es.
Ja.
Ja, Nadine, was ist die nächste Frage?
Die nächste Frage ist, wie ist es, wenn alle wissen, wie man wohnt? Also mit alle meine ich jetzt, kleine Ergänzung, Menschen im Internet, die den Content angucken.
Ja, also grundsätzlich ist es für mich so, dass ich kein Problem damit habe, dass die das wissen, weil ich ja auch stolz drauf bin, was ich da geschaffen habe. Deswegen zeige ich es ja auch. Also bei mir ist ja dieses Zeigen schon ein Stück weit daraus entstanden, ich mag, was ich da gemacht habe und wurde ganz oft gefragt, hey, wenn da Freunde zu Besuch waren, Ort voll schön und wo hast du das her und wo hast du das her? Und so kam ja auch so irgendwie die Idee für Social Media, um einfach zu zeigen, was man da gemacht hat. Mhm. Aber ich achte schon drauf, dass natürlich nicht die ganze Welt weiß, wo ich wohne. Mhm. Also es wird nur das gezeigt, wo man nicht eindeutig erkennen kann, wo wohne ich, wo bin ich.
Mhm. Ja, bei uns ist es auch so, ich meine, ich mache Social Media mittlerweile seit 13 Jahren. Ich bin ja damals irgendwie durch Zufall so reingerutscht, das war noch die Anfangszeit mit Instagram. Und als wir dann damals das Haus saniert haben und auch gekauft haben und angefangen haben zu sanieren, dachte ich mir, warte mal, das ganze Thema, du findest, das war vor 4 Jahren, da gab es noch nicht so viel Content, also generell. Und ich habe mich so gefragt, warum gibt es dazu noch nicht so viel und wie soll man sich das denn selber beibringen, wenn es dazu noch keine Videos gibt. Aber so haben wir angefangen, unseren Umbau so ein bisschen zu dokumentieren, so ein bisschen wie Umbau für Dummies, so nennen wir das immer, intern zwischen Tobi und mir. Ja, Umbau für Dummies. Es gibt auch diese Bücher. Excel für Dummies. Da wird das ganz genau erklärt. Und wir dachten, okay, wir erklären einfach, wie wir unseren Umbau gemacht haben. So. Mhm. Aber mit anderen Leuten, die vielleicht auch vor der Entscheidung stehen, merken, okay, es ist machbar, auch wenn man vielleicht gar nicht so viel Ahnung am Anfang davon hat. So, und so kam das Ganze damals zustande. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es natürlich schön bei uns zu Hause und zeige dann natürlich auch gerne, wenn es aufgeräumt ist. Ich sag mal, ich zeige auf Instagram natürlich nur die schönen Momente. Ich zeige jetzt nicht...
Wie bei dir sieht es nicht immer so aus.
Nein, natürlich nicht. Ach so, nee. Also bei uns sieht es vielleicht 1% der Zeit so aus wie auf den Bildern. Und
ist das dein Ernst?
Du meinst das jetzt nicht ernst?
Doch, ich meine es ernst.
Wie bei uns sieht es nicht... Natürlich ist es bei uns nicht aufgeräumt jeden Tag.
Also ich sag dir was, jetzt ganz im Ernst, bei uns ist es zu 90% immer aufgeräumt.
Nee, bei uns nicht. Doch. Also, was?
Doch, wirklich. Ich mache das wirklich, weil ich so lebe.
Also ich räume auch auf, so ist es nicht. Aber nee, es liegt trotzdem also so immer wieder ein Buch rum oder mein Laptop liegt rum oder es bleibt mal kurz in der Küche stehen. Ich sag mal, ich achte natürlich schon darauf, dass es dann im großen Teil, jede Woche räume ich schon wieder ein bisschen auf. Es sieht nicht mega chaotisch aus, aber es gibt schon immer wieder Ecken, da eskaliert es dann halt ein bisschen.
Nee. Nee? Ich kann, nee, kurz, nee,
ich glaube, ja, uns eskaliert
es regelmäßig. Ich kann ja in Ordnung leben.
Ja, also meine Familie, so gerne,
meine Familie würde einen Punkt an mir ändern und das ist der Punkt, dass
oh mein Gott,
sie kann nichts liegen lassen. Das kann sie nicht.
Oh mein Gott, das ist krass. Nee,
ja, doch, es ist wirklich so. Bei mir wird alles aufgeräumt.
Bei mir ist immer am besten, wenn Leute anrufen, hey, ich komme gleich vorbei, bin in 10 Minuten da, passt das. Dann kommt der Turbo-Aufräumer und dann wird alles dahin geräumt, wo es wieder hingehört, weil es hat ja alles einen Platz. Ist jetzt ja nicht ja, so.
Bei mir kannst du zu 90, also zu 95% immer vorbeikommen, das sieht immer ordentlich
das
aus.
Das ist echt ekelhaft, Mann.
Ja, aber es ist so. Also das ist maximal der Schuheingang oder so, der ist vielleicht zerstört. Sowas. Okay. Aber
du bist die erste Person, wo ich weiß, der lebt im Griff. Krass.
Ja, aber das ist sauer anstrengend. für meine Umwelt zumindest.
Nee, also bei uns, ich sag mal, bei uns sieht es, ich sag mal, wenn es Chaos ist oder wenn eine Ecke mal nicht so schön aussieht, du kommst aus dem Urlaub, überall liegt Zeug rum, das dauert ja ein paar Tage, musst du es wieder
hinkriegen.
Nein. Ja, Leute, bitte schreibt mal in die Kommentare. Seid ihr Team Steffi mit? Ich habe alles im Griff, alles ist aufgeräumt. Und bitte Team Nadine mit. Also, hier bricht langsam mal irgendwann so ein kleiner Vulkan aus.
Nein. Bei uns, wenn wir aus dem Urlaub kommen, werden die Koffer im Urlaub schon vorsortiert und die wandern direkt in die Waschhölle nach unten. Die kommen gar nie nach oben in die Zimmer und dann muss jedes Familienmitglied, auch die Kleine, räumt sofort ihren Koffer komplett leer und wieder alles zurück auch an Ort und Stelle. Das ist ja in einer halben Stunde erledigt.
Ja, aber trotzdem, liegt ja die Wäscheberge, haben wir erst mal im Badezimmer 3-4 Wäscheberge vorsortiert.
Nein, die kommen ja nie in die Wäscheberge.
Ja, ja, nie ins Badezimmer.
Keine Waschküche.
Wieso nicht?
Das ist doch Ella.
Ja, aber der ist noch nicht gemacht, da kann ich nicht die Wäsche hinlegen.
Wieso nicht? Die geht doch in die Wäsche.
Ja, aber trotzdem, die liegt erstmal oben, dann kommen ja noch ein paar Sachen hin. Ich kann ja nicht 15 Maschinen am Tag waschen. Ich wasche da
aber die Haufen der Wäsche, die liegen doch eh unten dann. Wieso liegen die denn in deinem schönen Bad?
Die liegen im Bad und dann werden die untergetragen in die Wäsche.
Nein, du gehst mit dem Koffer in den Keller und packst da die Wäsche unten
aus. Nee, natürlich. Der Keller ist ja gar nicht perfekt sauber. Da liegt ja alles wieder, alles noch dreckiger.
Aber okay, ich werde schon. Ja,
Grundsatzdiskussion.
Die Koffer sind ja vorgepackt. Bei uns gibt es Rückreisekoffer, da sind nur saubere Sachen drin, die kommen natürlich nach oben. Und es gibt einen Koffer, da ist nur Schmutzwäsche drin und der geht direkt in die Waschküche. Da kann doch alles auf dem Boden liegen. Das ist Optimierung.
So machen wir das nicht.
Okay.
Naja, auf jeden Fall wollte ich jetzt nur kurz sagen, dass ich die Momente teile, wo es halt wirklich schön aussieht. Und das ist ja kein Live-Zustand. Das heißt, selbst wenn Leute, ja, es ist so, ich zeige den Optimalzustand.
Ja.
Und mir geht es eher darum zu sagen, okay, was kann man denn aus so einem alten, wirklich sanierungsbedürftigen Haus alles machen? Also ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute sagen, oh, jetzt weiß ich ja, wie dein Wohnzimmer aussieht. Ist vielleicht auch eine Typsache. Ist auch nicht für jeden was, muss man natürlich sagen. Und ja, kann aber auch jeden verstehen, der vielleicht sagt, Nee,
will ich nicht.
Ja.
Ich bin schockiert immer noch. Es ist unordentlich.
Also ich bin auch schockiert. Ich sag's dir, wie es ist.
Okay, wir gehen weiter zur nächsten Frage, bevor hier unsere Harmonie kippt. Genau.
Was macht man denn, wenn man eine Elektrosanierung plant? Frage kommt. Und gleichzeitig ist das Haus bewohnt, beziehungsweise man hat Mieter im Haus. Man möchte aber die Elektrik erneuern. Kann man das machen? Und wenn ja, wie würdest du es am besten anstellen?
Also wir haben tatsächlich unser Haus ja auch in Etappen renoviert, weil wir schon drin gewohnt haben. Das heißt, wir haben zuerst unser Erdgeschoss renoviert. Im Erdgeschoss befindet sich bei uns Küche und Wohnzimmer, ein Gästezimmer, ein Gästebad. Und dann haben wir im ersten Stock während dieser Renovierung schon gewohnt und hatten dann aber auch das Problem, dass wir natürlich nicht unsere ganzen Schlafzimmermöbel etc. nach unten räumen wollten, in den schön renovierten Teil, also ein Stockwerk runter, haben also dann beschlossen, wie können wir das machen. Wir haben die Kinderzimmer hätten eh neu ausgestattet werden müssen mit Betten und so weiter. Also das war fällig, dass die einige neue Möbel bekommen. Das heißt, wir haben relativ viel der Möbel abgegeben und haben alles, was wir hatten, also alle Schränke und unsere Betten und alle Spielsachen von den Kindern, die sind alle in ein Zimmer gezogen. Und haben dann somit den restlichen Teil der Wohnung renoviert, haben einen Stromkreis vom alten Stromkreis quasi in dieses Zimmer gehabt und die restlichen drei Zimmer plus Bad und Flur wurden dann kernsaniert. Also da wurde wirklich sogar alles rausgerissen.
Wie lange hat das gedauert?
Ich würde lügen, aber ich glaube, es waren 2,5 Monate.
Oh, das war eine intensive Zeit.
Mhm. Aber wir haben in der Zeit natürlich in den Zimmern, also in diesem einen Zimmer auch nur geschlafen alle zusammen und haben uns sonst in den anderen Räumen ja unten aufhalten können, auch spielen oder Spielsachen oder so, die waren dann dort. Und man muss auch sagen, wir haben einen großen Kellerraum gehabt, da haben wir auch von den Kindern viele Spielsachen unten ausgelagert, haben die Renovierung im Sommer gemacht, dass da unten auch nicht so kalt war. Und da konnten die dann da unten auch spielen.
Ah ja, also geht schon, würdest du sagen.
Das ist machbar, wenn der Elektriker einfach bereichsweise arbeitet. Also ja, das Fiese daran ist halt, wenn der Mieter dabei ist. Ich weiß nicht, ob der Mieter auch eine neue Elektroabteilung kriegen soll, weil das ist natürlich schon sehr viel verlangt, dass der dann Raum für Raum leer macht und dann da drin renovieren lässt.
Ja, du musst ja, also die Frage war, wenn gleichzeitig Mieter drin sind, kann man dann die Elektro-Neuinstallation?
Warum macht man das?
Die Frage ist natürlich, also grundsätzlich, ich meine, ich kenne jetzt die Hintergründe von der Frage nicht, wohnt die Person da schon 100 Jahre und soll auch weiterhin drin wohnen bleiben, weil der Rest des Hauses wird halt komplett neu gemacht
ja,
und halt soll in dem
Sinn,
Zuge, dass dann auch neu gemacht werden. Also grundsätzlich ist, wie gesagt, möglich, das habe ich auch nachgelesen und dass man einfach dann, der Mieter hat halt Einschränkungen, definitiv. Wahrscheinlich muss man dann auch Mietkürzungen sich irgendwie gefasst machen.
Ja, ich kann mir das glaube ich auch.
Dass der Mieter sagt, ich zahle weiterhin ganz regulär meine Miete und kann aber irgendwie nur einen Bruchteil der Wohnung nutzen.
Ja, vor allen Dingen muss man auch sagen, die Elektrosanierung, vielleicht kannst du darüber schnell auch noch ausholen. Ich meine, was bedeutet das? Das heißt ja richtig Schlitze machen.
Ja, also Elektrosanierung betrifft eigentlich das gesamte Haus, weil meistens wird einmal alles gemacht. Du machst selten nur einen Teil. Du kannst natürlich auch eine eigene abgetrennte Wohnung machen, aber da wird dann in der Regel auch einmal alles neu gemacht. Und du machst meistens nicht nur einen Raum mit einem neuen Kabel oder sowas. Also wenn du neue Kabel verlegen möchtest, du brauchst mehr Steckdosen in der Regel. Das heißt, du musst Schlitze machen, du musst neue Stromleitungen verlegen.
Also es staubt auch alles.
Es staubt natürlich alles. Es lässt sich bedingt auch nur abdecken natürlich, weil es staubt natürlich dann trotzdem. Also du kannst absaugen, aber ganz um den Staub herum kommst du nicht. Und dann ist halt die Frage, wie viel Baustaub will man dann auch wirklich da in seinen eigenen vier Wänden haben? Also leichter ist es natürlich, wenn die Wohnung einfach im Rohzustand ist oder leer, sodass man weiß, okay, da muss jetzt erstmal die nächsten Wochen keiner rein. Oder wie ihr es gemacht habt, es gibt einen Raum.
Ja, der hatte dann so eine Staubschutzwand, wobei, ja, also...
Das gut funktioniert?
Also das war echt okay, wirklich. Ich kann es nur so sagen, das war okay. Und es war für uns natürlich eine absolut... Also im Vergleich 2,5 Monate eine komplette Wohnung leer zu räumen und auch eben die Etage nochmal zu verlassen mit den Schränken. Also ich meine, das ist ja immer der Horror, so alte Kleiderschränke umzuziehen, finde ich katastrophal.
Ja. So, also abschließend lässt sich sagen, ist auf jeden Fall möglich, aber ist auf jeden Fall mit Einschränkungen und ein bisschen Mehraufwand verbunden. Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Frage. Und da bin ich gespannt, Steffi, ob du da schon Erfahrungen gesammelt hast. Und zwar zum Thema Mieterstrom. Wie stehst du dazu? Habt ihr das bei euch in den Wohnungen, in den Häusern jemals angeboten?
Mieterstrom?
Ja.
Was meinst du damit genau?
Also Mieterstrom gibt es, da haben wir uns jetzt auch mit auseinandergesetzt. Also wenn du eine PV-Anlage auf dem Dach hast, bietest du ja deinen Mietern deinen eigenen Strom an sozusagen. Also
ja.
Du als Vermieter trittst als Stromanbieter auf.
Stromdealer?
Als Stromanbieter.
Als Stromdealer.
Ja, so genau. Und jetzt ist die Frage, Strom kostet ja.
Ja.
Auf dem freien Markt.
Ja.
Das heißt, du kannst für diesen Strom natürlich was verlangen. Die ganze Abwicklung ist aber so ein bisschen komplexer. Wir haben uns da jetzt auch ein bisschen reingelesen und überlegt, ob wir das bei uns integrieren sollten. Das ist ein bisschen mehr Aufwand. Das kostet auf jeden Fall auch mehr, weil du extra einen speziellen Schrank brauchst. Du brauchst besondere technische Voraussetzungen. Und so wird aber dann auch gleich der Verbrauch korrekt jeder Wohnung zugeordnet und auch gleich abgerechnet. Also angenommen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was der aktuelle Strompreis ist.
Wir haben einen Brief bekommen, dass es günstiger wird.
Ah ja, okay. Mhm. Ja, wir wechseln tatsächlich regelmäßig den Strom.
Ja, wir
das
auch.
Macht Tobi, der ist da immer in so einem Wechselding drin.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, angenommen, es kostet Betrag X, ich sag mal jetzt, was weiß ich, 50 Cent und du bietest es dann deinen Mietern zu 25 Cent an, weil du sagst, okay, ich möchte ja auch, dass ihr einen Vorteil daraus habt.
Aber Moment, jetzt bin ich ein bisschen, da musst du mich nochmal abholen. Also meine Wir haben ja die PV-Anlage ganz neu, deswegen nein, wir haben das nie an unseren Mietern angeboten, weil wir auf keinem der Häuser oder der Wohnungen tatsächlich PV drauf haben. Mhm. Aber Fakt ist ja so, du darfst ja den Eigenstrom, darfst du ja benutzen. Was du aber zum Beispiel nicht darfst, wenn du Strom in Übermaßen vom Dach runter bekommst, dass du das zum Beispiel mit einer Leitung an den Nachbarn abgibst.
Nein, aber wenn du auf deinem Miethaus, du hast ein Haus, da wohnen Mieter drin und du baust aufs Dach die PV-Anlage.
Ja, dann dürfen sie den Eigenbedarf nutzen.
Genau, richtig? Aber das machen sie ja nicht umsonst. Du sagst ja nicht so, ich habe die PV-Anlage draufgebaut, die hat mir jetzt 10.000 Euro gekostet und ihr kriegt den Strom einfach umsonst.
Ja, ja.
So, das heißt, du verkaufst sozusagen den Strom und weil das natürlich deine Mieter sind, machst du denen einen besonderen Preis.
Das wollte ich gerade sagen, aber darf man das? Weil das finde ich ja so spannend. Ja,
natürlich, deswegen, das ist ja Mieterstrom.
Ah, das ist trotzdem spannend, weil wie gesagt, für uns war das immer ein Thema, was total interessant ja ist, auch im Haus, wenn du zum Beispiel sagst, du hast noch eine Wohnung vermietet im Haus, ja, und nutzt selber den Strom für uns als Eigenbedarf und wenn dann noch ein Mehrstrom übrig bleiben würde, könntest du den ja auch an deine Mitmieter oder vergeben. Da hieß es aber, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es eben gar nicht so ohne weiteres geht, weil du damit sozusagen ja... Also wenn du den Strom einspeist, kriegst du ja viel weniger zurück. Also das finde ich ja total geil.
Ja.
Wenn du natürlich sagst, ich kaufe den Strom, zahle ich so und so viel Cent pro Kilowattstunde. Und wenn ich ihn einspeise, dann kriege ich noch einen Bruchteil, ein Achtel oder ein Zehntel davon, je nachdem, wie der Markt ist. Du darfst aber deswegen nicht einfach den Strompreis günstiger an deine mit.
Doch, und deswegen jetzt kommt Mieterstrom.
Aha, erzähl mal.
Ja, Mieterstrom ist vereinfacht gesagt, Mieter beziehen Strom direkt von einer PV-Anlage. Also auf dem eigenen Hausdach.
Achso, also nicht an den Nachbarn gegeben werden.
Na, also Mieterstrom bedeutet vereinfacht, Mieter beziehen Strom direkt aus einer PV-Anlage auf dem eigenen Hausdach, anstatt ihn, wie normalerweise üblich, vom Stromanbieter aus dem öffentlichen Netz zu kaufen.
Mhm.
So, und das Ganze ist aber mit ein bisschen mehr Verwaltungsaufwand verbunden. Wir selber, du zahlst natürlich dann auch dafür eine jährliche Pauschale, das ist alles, wir hatten da mehrere Gespräche in den letzten Monaten und haben uns dann aber aufgrund, weil wir ja drei Parteien haben in dem Haus, dagegen entschieden, weil einfach der Ertrag von diesem Strom, den wir da verdienen, in Anführungszeichen, wird einfach aufgrund der Kosten für den neuen, für den weiteren Stromkasten, für die Servicegebühren, was da alles dazugehört, würde das zum größten Teil auffressen. Die haben zwar gesagt, das stimmt nicht, weil es wird immer nur prozentual und dies und das. Wir haben es uns mal durchgerechnet, haben halt gesagt, wir werden eine andere Lösung finden. Wir werden natürlich eine PV-Anlage aufs Dach bauen und wir werden den Mietern auch den Strom anbieten. Und wahrscheinlich wird das dann am Ende auch erstmal ein Aufwand, das irgendwie auseinanderzuklamüsern.
Mhm.
Aber damit beschäftigen wir uns dann, wenn es soweit ist. Und dann kann man auf Mieterstrom, weiß ich gar nicht, ob man das nachrüsten kann, ich glaube schon. Also du kannst ja dann im Keller immer noch mal zusätzlich was hinzufügen und das dann nachrüsten.
Also ja, finde ich auf jeden Fall super spannend. Und aus dem Bauch raus würde ich tatsächlich sagen, ich hätte das auf jeden Fall gemacht, wenn wir die Chance dazu gehabt hätten, ohne dass ich jetzt genau die Zahlen geprüft habe. Aber wie gesagt, ist ein Bauchgefühl, weil ich das, diesen Luxus total schätze, zu sagen, wenn ich schon vermiete, habt ihr die Möglichkeit, bei mir einigermaßen autark zu sein, weil ich einfach persönlich diesen Mehrwert super finde, dass ich nicht nur abhängig bin von, also ne, als die Gaskrise kam und so weiter, dann haben alle geschrien, oh, Photovoltaik und jetzt, wenn ihr eine Wärmepumpe hättet oder wenn ihr Hackschnitzel hättet und ähnliches. Faktisch ist man halt so ein bisschen schon davon abhängig, was entscheidet die Politik, wie läuft's. Und wenn ich natürlich, die Sonne ist da, wenn die mal weg ist, dann ist weg. Man kann mir das auch nicht verbieten, meiner Meinung nach, dass ich mit meinen PV-Sachen selber meinen Strom so benutze, wie ich das möchte. Und es wird ja auch immer noch ein bisschen mehr, weil du kannst ja jetzt dann bald auch in dein Auto zum Beispiel, wenn du eins mit Elektrobatterie hast, kannst du die auch noch voll laden.
Aber wir sind in Deutschland und das ist ein Problem, wenn dein Arbeitgeber zum Beispiel ebenfalls PV anbietet und du dann auf der Arbeit dein Auto lädst und das dann zu Hause zum Beispiel in dein Hausnetz einspeist, dann hast du einen kleinen Vorteil, den du versteuern müsstest, den andere Mitarbeiter nicht haben, wenn sie kein Elektrofahrzeug haben. Und das ist gerade noch in Klärung. Und dieses bidirektionale Laden heißt das, glaube ich, dass du in beide Richtungen abgeben kannst, ist deswegen ja auch, glaube ich, schon auf jeden Fall verfügbar, aber kriegst du halt noch nicht.
Also meine Anlage kann das schon.
Ja, aber darfst du es nutzen?
Ja.
Also du kannst, dein Mann kann das Auto...
Mein Mann kann leider nicht, weil das Auto das nicht kann.
Aber wenn ihr jetzt ein Auto hättet,
ja.
Kannst du auf der Arbeit voll tanken, das Auto, mit Strom?
Und das dann bei dir zu Hause ins Haus einnetzt.
Das könnte ich theoretisch machen.
Aber ich glaube, das ist noch nicht recht.
Vielleicht ist es nicht legal, ja, aber faktisch könnte ich das.
Ah, ja, okay.
Unsere Anlage kann das zumindest schon.
Okay. Ja, das glaube ich. Sarah, ich glaube,
viele Anlagen, das Auto können, ja, und die Anlage muss es können.
Genau, ich glaube, dass es schon geht, aber ich glaube, es ist halt rechtlich immer noch so ein bisschen eine graue.
Das ist wahrscheinlich nicht geklärt, aber ja.
Geklärt,
ja. Es macht Sinn, was du sagst, aber faktisch wird es irgendwann so sein, dass auch diese ganzen, ich sag's jetzt mal wirklich so, die Stromdealer, die werden einfach ein Problem bekommen, weil wir wollen ja irgendwo selber, wir sollen ja irgendwie für uns selber sorgen, wir sollen ja alles machen, aber eigentlich wollen alle am Ende des Tages immer noch genauso viel verdienen wie
vorher.
Genau,
und es geht halt nicht.
Das glaube ich
nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir auf jeden Fall was Falsches gesagt, ich habe gerade nochmal nachgelesen, Mieterstrom ist meist so 5-15% günstiger, weil du keine Netzentgelte hast, keine Stromsteuer und weniger Umlagen. Also das kommt auf jeden Fall, das ist das natürlich, was auch den Anbietern schon mal wegfällt, auf jeden Fall. Plus natürlich der reguläre Strom.
Ja.
So, das heißt, Mieterstrom ist, glaube ich, eine sinnvolle Geschichte auf jeden Fall, ist aber auch von den Kosten halt individuell zu betrachten.
Mhm. Okay, aber ja.
Aber wenn man, ein Mehrfamilienhaus anbietet, sollte man sich da auf jeden Fall vielleicht mal reinlesen und gucken, was kostet das. Wie gesagt, vielleicht sagen wir auch in einem halben Jahr, okay, wir haben es nochmal durchgerechnet, der Aufwand, das selber zu machen, ist einfach viel zu hoch, wir geben es dann doch ab und lassen es darüber alles abrechnen.
Mhm.
Weil wir sind ja zum allerersten Mal dann nächstes Jahr Vermieter, also wir haben da ja bisher noch gar keine Erfahrung.
Mhm.
Okay, unsere letzte Frage für heute, Steffi. Habt ihr euer Haus auf Asbest prüfen lassen? Die Frage kommt super oft.
Ja.
Bei euch auch?
Ja, total. Immer wieder.
Wir haben uns zwischen 1930 und 1993 wurde Asbest wirklich viel und häufig verbaut. Hochphase auf 50 bis 93.
Richtig.
Ja.
Und unser Haus ist aus 1938 so. Das heißt, da war die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass da schon so viel Asbest drin war, aber man kann sich auch nicht tot prüfen. Also die Prüfung und diese Beauftragung ist wahnsinnig teuer und auch anschließend das Asbest rausnehmen zu lassen, wäre im Endeffekt unglaublich teuer, denn es muss mit Sondermüll entsorgt werden. Das wird dann in so speziell von speziellen Firmen abgebaut und muss so in so Plastiksäcke verpackt werden. Und dann auch speziell eben, wie gesagt, teuer entsorgt werden. Und da muss ich dann sagen, also wenn jemand wirklich sagt, das will ich auf gar keinen Fall, dann würde ich das Haus nicht kaufen, wenn es denn bewusst ist. Aber ich glaube, in ganz vielen Objekten kann man es einfach gar nicht erkennen, weil es einfach immer ein geringes Restrisiko gibt. So.
Mhm. Du? Also unser Haus ist ja aus den 50ern und wir haben ja einen Bausachverständigen immer mit dabei gehabt, also sowohl direkt beim ersten Haus und jetzt auch direkt beim zweiten Haus und haben uns da einfach auf seine Einschätzung auch so ein bisschen verlassen. Und natürlich, er hat die offensichtlichen Sachen konnte er prüfen, also alles, was man sieht. Und da war kein Asbest verbaut, zumindest, wie du gesagt hast. Man müsste ja wirklich im Detail jedes Material prüfen, also jeden Krümel gefühlt. Und haben dann auch gesagt, wir machen dieses Fass erstmal jetzt nicht auf. Wir prüfen es nicht, weil wenn wir jetzt irgendwo was finden würden, dann wollen wir das Haus gar nicht kaufen.
Ja.
So, und das ist einfach die Büchse der Pandora, die man da vielleicht öffnet. Weil wenn du einmal anfängst zu prüfen, dann musst du wirklich, wie du schon sagst, jedes kleine benutzte Material von früher prüfen und also wir haben auch nicht geprüft.
Ja.
Eigentlich, um 100% sicher zu sein, dass du kein Asbest verbaut hast, musst du neu bauen.
Und dann brauchst du jetzt aber Materialien, die vielleicht auch in 20 Jahren als schädlich erachtet werden. Das wissen wir ja alle nicht.
Ja, ich glaube, jetzt ist das Ganze schon ein bisschen fortgeschritten, hoffe ich zumindest mal, dass da nichts mehr dabei ist, irgendwie was so schädlich ist wie Asbest. Aber klar, was in die Zukunft kommt, weißt du natürlich jetzt auch nicht.
Ja, klar.
Also ja. Ich bin gespannt. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eine Asbestprüfung machen lassen? Weil das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Vielleicht hat auch jemand mal Werte, was das Ganze kostet. Weil das kann ich mir gar nicht vorstellen, ob sowas mehrere hundert Euro oder vielleicht gleich mehrere tausend Euro kostet oder vielleicht sogar viel mehr. Weil das ist ja auf jeden Fall auch ein Grund, warum man vielleicht ein Haus nicht kauft.
Ja, also wenn ich gewusst hätte, dass das überall, wenn ich es weiß, dass da ganz schlimme, große Dinge sind. Also ich weiß noch, dass unser Architekt damals gesagt hat, wenn der Boden verklebt ist und solange man den nicht angeht, also wieder neu bearbeitet, aufreißt, fräst und staubt, hat man auch diese Belastung wohl nicht, weil das ja eingeschlossen ist im Boden.
Mhm.
Und also wenn du jetzt Holz vielleicht drauflegst, ja, aber dann
musst du ihn noch rausmachen.
Ja, genau, dann musst du ihn aber ganz speziell rausmachen, weil sonst wirbelst du damit ja diesen ganzen Asbest, der ja eingeschlossen im Boden drin war, dann durch dieses Fräsen und so hast du es dann schon in den ganzen Wänden und so. Also dieser Staub setzt sich ja dann erstmal wieder frei oder wird freigesetzt. Also da war die Empfehlung, wenn man sowas findet, eher zu überlegen, wie baut man das vernünftig ein und achtet darauf, dass am Boden keine Baumaßnahmen stattfinden zum Beispiel.
Ja, wenn du jetzt wüsstest, dein Boden ist voll mit Asbest, dann würdest du den auch auf gar keinen Fall drin lassen wollen.
Nee. Nein, würde ich auch nicht.
So, und dann da was drüber machen und sagen, okay, wir
wissen mal, wir jetzt nicht auf. Ein. Weiß ja, ich weiß, ja. Das ist schwierig. Also ja. Wir haben es nicht, wir haben nichts gesehen, wir haben es nicht geprüft, aber wir sind auch nicht sicher, dass nichts da ist.
Wir gehen halt vom Sichersten aus, dass ja. Es am besten, im besten Fall einfach so ist, wie es ist und dass da kein Asbest drin ist.
Ja.
Zum Ende einfach, glaube ich, auch eine sehr individuelle Entscheidung. Wenn das für euch ein Punkt ist, wo ihr sagt, boah, das ist mir mega wichtig, los war, ich weiß es ja nicht. Aber man weiß, okay, in der Siedlung wurde öfter schon Asbest gefunden, weil manche Häuser sind ja auch einfach alle
ähnlich gebaut. Ja, ähnlich gebaut.
Dass man dann sagt, okay, ich lasse es wirklich prüfen, kann ich vollkommen nachvollziehen. Oder man sagt einfach, okay, ich kaufe das Haus dann nicht, ich suche mir was anderes. Oder man reißt es ab und baut neu. Also das wäre ja auch immer eine Option. Klar, auch nicht immer sinnvoll und möglich, aber
ja.
Bevor man sich da wirklich verrückt macht und wirklich 10.000 Euro für Prüfungen ausgibt und am Ende dann doch vielleicht nichts findet im Idealfall, ja, wäre ich da einfach ein bisschen vorsichtig.
Passt.
Ja. Super, Steppi. Hat mich sehr gefreut. Es war eine coole erste Community-Folge.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf ganz viele neue Fragen.
Genau, schießt gerne in den Kommentaren hier los. Ihr könnt aber auch gerne bei Instagram schicken. Wir machen die nächsten Tage auf jeden Fall noch einen kleinen Aufruf nach weiteren Fragen, weil das war jetzt echt super spannend. Das sind nochmal ganz andere Aspekte, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
Habt einen schönen Tag noch.
Bis dann. Ciao.